Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Hahn, sehr geehrte Frau Grande und sehr geehrte Frau Dr. Knobloch. Für mich ist es ja in der Tat heute eine echte Premiere. Ich habe schon an wirklich vielen Orten gesprochen, in Parlamenten, in Kabinetten, auf Parteiveranstaltungen. Ich habe bei Vereinen und Verbänden gesprochen, oft auch in Bierzelten, auch in Messen, allerdings waren das dann eher Verbrauchermessen. Das alles gehört zum Alltag derjenigen, die in der Politik tätig sind, die die Politik zum Beruf haben. Ich habe auch schon in Festgottesdiensten gesprochen, allerdings meistens im Rahmen eines kurzen Grußwortes. Das ist bei uns im Oberbayerischen durchaus so üblich. Aber eben auf der Kanzel, auf der habe ich in der Tat noch nie gesprochen, so wie heute. Und ich kann Ihnen gestehen, ich habe mir in der Tat vorher auch intensiv Gedanken gemacht, ist das eigentlich ein geeigneter Ort für eine Politikerin? Ist es nicht vielleicht sogar anmaßend oder gar übergriffig? Denn ich will auf keinen Fall, dass die Menschen sagen, die Politiker haben zu allem ihre Meinung und diese Meinung präsentieren die sie ohnehin schon auf allen möglichen Kanälen. Und jetzt dringen sie auch noch in den Raum vor, der für uns Gläubige der Ort der Einkehr ist. Auf der anderen Seite hat mich der Herr Hahn, lieber Herr Hahn, die Evangelische Akademie Tutzing sehr liebenswürdig auch eingeladen, sodass ich als Gast und zugleich als fester Überzeugung sagen kann, die Kirche ist für uns Christen auch der Ort der Besinnung und der Ort der Bekenntnis. Ein Ort, an dem Werte ihren Ursprung haben, an dem Werte auch gelebt werden, an dem Werte zur Sprache gebracht werden. Werte, die für unser friedliches, für unser solidarisches Zusammenleben maßgeblich sein können und meiner Meinung nach auch maßgeblich sein müssen. Wir feiern in diesen Tagen 30 Jahre Mauerfall. Und als ich mir diese friedliche Revolution 1989 nochmals vor Augen führte, da fühlte ich mich auch wirklich nochmal ermutigt. Denn ich erinnere mich sehr gut an die Rolle der Leipziger Nikolaikirche, wie aus den Friedensgebieten eine Bewegung entstanden ist für die Demokratie, für die Reisefreiheit und schließlich auch für die Einheit Deutschlands. Keine Mauer, kein Soldat und schon gar keine Großmacht konnten diese Bewegung aufhalten. Kirche ist also, das zeigt das Beispiel der Nikolaikirche, wesentlich für unseren Zusammenhalt, für unser Zusammenleben. Von ihr geht eine mächtige Inspiration aus und wenn Kirche sich offen zeigt, im vollen Bewusstsein des biblischen Auftrages von der Gestaltung der Welt und Gesellschaft, ja, dann gibt es auch keinen Grund für Berührungsängste mit einer Kanzlerrede. In dieser wunderschönen Erlöserkirche hier im Herzen Schwabings möchte ich doch manch Nachdenkliches und manches, was hoffentlich auch zum Nachdenken anregt, beitragen. Lieber Herr Hahn, ich danke wirklich sehr herzlich für die Einladung und dass ich hier heute sprechen darf, zumal ich, und das will ich gleich offen und ehrlich sagen, bekennende Christin bin, aber eben Katholikin. Und Sie werden es bestimmt wissen, in der katholischen Kirche gibt es zurzeit auch durchaus grundsätzliche Debatten, vor allem um die Teilhabe von Frauen. Da gibt es eine Protestbewegung, die unter dem Namen Maria 2.0 ihre Ziele formuliert. Zu diesen Zielen zählen schnelle Reformen, vor allem das Ende des Zölibats und die Priesterweihe auch für Frauen. Ich habe für die Ziele von Maria 2.0 wirklich sehr großes Verständnis. Frauen sind unverzichtbare Leistungsträger der Gemeindearbeit. Sie werden als Nachwuchs auch im Priesteramt meines Erachtens gebraucht und sie haben auch den Anspruch auf Gleichberechtigung. Also habe ich meine Meinung öffentlich gemacht, suche auch mit den katholischen Bischöfen darüber hinaus das Gespräch und werbe dafür, in der Debatte auch eine Chance für die Kirche zu sehen. Und ich denke und ich weiß auch, dass ich vielen Frauen in der katholischen Kirche damit auch aus dem Herzen gesprochen habe, aber natürlich hatte ich auch andere Reaktionen, auch aus dem direkten Umfeld, und die meinten dann, du kannst doch gleich zu den Evangelien gehen. Jetzt bin ich da. Im Ernst. Ich bin zwar eine echte Freundin der Ökumene, bleibe aber fest im katholischen Glauben verwurzelt. Daran wird sich auch nichts ändern. Zugleich habe ich mich immer für den Austausch zwischen Kirche und Politik eingesetzt, auch dann, wenn nach außen schon mal etwas Funkstille geherrscht hat. Es nützt nämlich niemanden, sich anzuschweigen. Wir sind gut beraten, miteinander zu reden, weil wir Werte haben, die uns leiten, dieselben Werte. Wenn es ums Grundsätzliche geht, genauso, wenn es um ganz Konkretes geht. Und so war es etwa auch vergangene Woche. Es war die Initiative der Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler. Es war eine Reaktion auf den rechtsradikalen Terroranschlag an Yom Kippur auf die Synagoge in Halle, bei dem 2 Menschen ums Leben gekommen sind. Hier in München sollten eine Menschenkette um die Synagoge gebildet werden. Die evangelische Bischöfin hat sich glaubensübergreifend für die jüdische Bürgerinnen und Bürger und unseren Zusammenhalt in der Gesellschaft stark gemacht. Und ich habe sofort zugesagt, ich bin dabei, und wir haben auch das gerne unterstützt von Seiten des Landtagsamtes, was die Organisation betrifft. Am Freitag standen dann eben unser Landesbischof und EKD-Vorsitzende Dr. Bedford Strom, 4 Kabinettsmitglieder und meine Wenigkeit an der Seite von Dr. Charlotte Knoblauch und allen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam mit über 2000 Münchnerinnen und Münchnern. Symbolisch haben wir ein Schutzschild gebildet für unsere Gesellschaft, unsere Werte, unser gemeinsames Leben in unserem Land. Und wir haben unsere Trauer, aber auch unsere Abscheu, unsere Wut zum Ausdruck damit gebracht. Wenn Extremisten bei uns auf dem Vormarsch sind, muss man ihnen auch Einhalt gebieten. Antisemitismus hat bei uns keinen Platz. Das war die ganz klare Botschaft. Nicht an eine Glaubensrichtung, nicht an eine politische Richtung, nicht an die, die immer aufstehen gegen Antisemitismus. Nein, es war ein ganz klarer Appell an alle gesellschaftlichen Gruppen und an jeden Einzelnen in unserem Land. Es darf uns nicht egal sein. Es darf uns nicht egal sein, wenn Volksverhetzung und vor Gerichten nicht scharf genug geahndet wird. Es darf uns auch nicht egal sein, wenn Judentum, Holocaust und Israel in den Schulen nur mangelhaft behandelt werden. Es darf uns nicht egal sein, wenn in den sozialen Medien, im Internet der Teufel los ist. Und es darf uns auch nicht egal sein, wenn der Schutz jüdischer Menschen und Einrichtungen nicht gewährleistet ist. Beim Schutz jüdischer Menschen und Einrichtungen darf es keine Kompromisse geben. Und Bayern ist hier Vorbild und wird in Zukunft, wie die Staatsregierung richtigerweise beschlossen hat, noch mehr dafür tun. Aber eigentlich ist es schon traurig genug, dass jüdische Einrichtungen rund um die Uhr geschützt werden müssen. Und damit dürfen wir uns auch nicht abfinden. Nicht nur Gesetze und Polizei helfen, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jeder Einzelne ist verantwortlich, die eigenen Einstellungen und Wendungen zu hinterfragen, zu widersprechen, wenn antisemitisch geredet wird, nicht zuzusehen, wenn Menschen in Bedrängnis geraten. Es darf uns nicht egal sein. Meine Damen und Herren, wir haben eine Menschenkette gebildet und es war spürbar und es war auch konkret fassbar, wie eng Glaube und Politik doch miteinander verwoben sein können. Wie gut es tun kann, sich einander auch die Hand zu reichen, sich da auszunehmen, sich da auszuklinken, sich zurückzuziehen, ist keine Lösung. Diese Angriffe von Radikalen gehen uns alle an. Sie wenden sich gegen eine Minderheit, aber sie zielen auf unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung und unser Gemeinwesen. Da regieren Hass und Willkür, und das kann jeden von uns treffen. Also muss jeder und jede auch eine Antwort parat haben. Meine Damen und Herren, das Leitmotiv, was Herr Hahn schon angesprochen hat, suchet der Stadt Bestes, denn wenn es ihr wohl geht, geht es auch euch wohl. Jeder muss seinen Teil zum Gemeinwohl beitragen, ansonsten richtet es sich gegen ihn oder sie. Die Stadt, das ist der Staat, das Land, die Stadt selbst oder eben auch einfach Heimat und Zusammenleben. Und Sie in dieser Kirchengemeinde und von der Akademie kennen sicherlich Ihren Martin Niemöller, den großen evangelischen Theologen. Er sagte: Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Das hat Jeremia 2500 Jahre zuvor gemeint und mit anderen Worten gesagt: Gefordert ist von Politik und Bürgern ein klares Bekenntnis zu Haltung und Engagement. Suchet der Stadt Bestes, denn wenn es ihr wohl geht, geht es auch euch wohl. Meine Damen und Herren, nicht, dass wir uns falsch verstehen, als Politikerin oder Politiker ist es nicht an erster Stelle mein Auftrag, christliche Politik oder gar Kirchenpolitik zu machen. Wir sind gewählte Volksvertreter und sind verpflichtet, Politik für jeden und für jede in unserem Land zu machen, für das gesamte Volk, ganz gleich welchen Glaubens, welcher Konfession und auch für den Fall, dass es Nichtgläubige gibt. Aber ich verstehe es als meinen Auftrag, Politik aus christlicher Verantwortung herauszumachen. Und damit stehe ich fest auf dem Boden unserer bayerischen Verfassung. Und sie mahnt uns, Zitat, angesichts des Trümmerfeldes, zu dem ein Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen geführt hat, gibt das bayerische Volk nachstehende demokratische Verfassung. Zitat Ende. Der totale Krieg war der Verrat an allen christlichen Werten. Das haben die Verfasser unserer bayerischen Verfassung erkannt. Der Gemeinsinn muss neu erfunden werden. Heute bekennen sich immerhin 72% der Landtagsabgeordneten zu einer christlichen Konfession. Das ist ziemlich genau das Spiegelbild unserer Bevölkerung. Christliche Prägung ist also in der Landespolitik sehr präsent. Und für mich persönlich ist dann auch immer das Vaterunser eine Quelle der Inspiration. Damit es stiftet Gemeinsam, indem es die Gläubigen leitet zu Frieden, zu Vergebung und zu Solidarität. Nicht irgendein Ich handelt da, sondern ein Wir. Und es ist nicht mein tägliches Brot, sondern es ist unser tägliches Brot. Das Vater Unser fordert uns auf, in größeren Zusammenhängen zu denken und vor allem aneinander zu denken. Nun wird der Zusammenhalt unserer Gesellschaft gegenwärtig vielerorts in Frage gestellt. Es erscheint schon irgendwie paradox. Auf der einen Seite haben wir wirtschaftlich eine volle Dekade des Wachstums auf der Habenseite. Wir in Bayern haben zu weiten Teilen Vollbeschäftigung. Viele konnten und können teilhaben am zunehmenden Wohlstand. Die Steuerquellen sprudeln, die Haushalte sind ausgeglichen, haben Gestaltungsspielräume. Und auf der anderen Seite haben wir diese hohe Polarisierung und diese Unzufriedenheit, jüngst gipfelnd in den Denkzettelwahlen in Brandenburg und Sachsen. Und davon nicht zu trennen, der Aufstieg von Populisten und geistigen Brandstiftern. Haben wir also eine Krise der Demokratie? Ich meine, nein. Die Institutionen sind stabil, die Gewaltenteilung funktioniert, die politische Mobilisierung ist enorm und die übergroße Mehrheit ist demokratisch gesinnt, also keine Krise der Demokratie, aber doch reichlich Stoff zum Nachdenken, wenn es um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft geht. Suchet der Stadt Bestes. Bei der Frage nach dem Wie halte ich es mit Max Weber, der klar unterschieden hat zwischen der Verantwortungsethik und der Gesinnungsethik. Gesinnungsethik heißt verkürzt auch, der Zweck heiligt die Mittel. Davon hören wir in letzter Zeit recht viel. Politische Themen wie etwa die Migration oder der Umweltschutz werden auf einmal absolut gesetzt. Daneben wird nichts geduldet. Und das politische Mittel ist dann oft auch die Brechstange, begleitet von einer Stimmung, hochemotional aufgeheizt und nur wenig Raum lässt für eine sachliche Debatte. Dabei ist allgemein bekannt, dass Angst kein guter Ratgeber ist. Ich sehe diese Entwicklungen mit wirklich großer Sorge. Eine Kultur der Aufregung und der Empörung hat sich hier etabliert. Er ist in Mode, kann man wirklich sagen. Die sozialen Netzwerke sind das eine, aber auch Journalisten. Nicht alle, aber einige machen davor nicht Halt. Sie vernachlässigen das, was den Journalistenberuf an sich ausmacht, die unparteiische Recherche. Und an die Stelle der Recherche tritt dann Haltung, die Meinung. Für Qualitätsjournalismus reicht das nicht aus. Meinungsmache, von wem auch immer, wirkt als Beschleuniger in die Debatten hinein. Die politische Agenda wird auf ein großes Thema verengt. Vorschläge werden unter Hochdruck erarbeitet. Sie können aber natürlich nicht einer Erwartungshaltung standhalten, die zuvor ins Unermessliche gesteigert wurde. Etwas geht nicht, egal, es muss gehen. Und schon wieder ist man mittendrin in einer Spirale schlechter Nachrichten, politischer Frustration und auch der Radikalisierung der Gesellschaft, Teile der Gesellschaft. Was mir hier fehlt, ist schlicht und ergreifend das Gespür für Maß und Mitte. Gesinnungsethik wirkt hier am Ende dann spaltend. Was aber unser Ziel sein muss, ist doch eben der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Suche der Stadt Bestes, denn wenn es ihr wohl geht, geht es euch auch wohl. Ich will vielleicht etwas provokant fragen. Suchen die Menschen in diesem Land überhaupt noch? Es gibt gesellschaftliche Entwicklungen, die uns trotz guter Zahlen, Daten und Fakten aufrütteln müssen. Punkt 1. Viele Menschen glauben nicht mehr an wirtschaftliches Wachstum und haben Zweifel am Wohlstandsversprechen, dass es ihren Kindern mal besser gehen könnte oder mindestens genauso gut wie ihren Eltern. Sie haben die Zuversicht verloren. Das ist sicher eine der Schattenseiten der außerordentlichen wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre. Und es ist zudem eine Reaktion auch auf die Globalisierung, in der die Welt immer näher zusammenrückt, auch in gegenseitigen Abhängigkeiten. Trump, Putin, Erdogan, Syrien, China, Iran, Menschen fühlen sich zunehmend auch persönlich ohnmächtig. Ich bin aber trotzdem der festen Überzeugung, das wirtschaftliche Wachstum ist das Fundament in unserem Wohlstand. Er muss auch jeden Tag neu erarbeitet werden, anders werden wir soziale und auch ökologische Leistungen nicht erbringen können. Wir haben gute Voraussetzungen, auch in Zukunft zu bestehen. Wir sind ein Hochtechnologieland als Standort von Spitzenforschung, als Anbieter von breiter und guter Bildung mit mutigen Unternehmerinnen und Unternehmern und ebenso hochqualifizierten und guten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und nicht zuletzt mit einer engagierten Zivilgesellschaft. Wir sollten Schritt für Schritt nach vorne gehen. Wir haben einfach keinen Anlass für Pessimismus. Dazu kommt, wir Deutsche haben fest integriert in die Europäische Union das Recht und die Verpflichtung, auch in internationalen Konfliktlagen Stellung zu nehmen. Wir werden ja gehört. Wir sind das bevölkerungsstärkste und auch das wirtschaftsstärkste Land in Europa. Und weil wir uns eben über den Multilateralismus weltweit Ansehen erworben haben, im Einsatz für Menschenrechte, gegen den Krieg, für den Frieden, auch mit Respekt für den Ausgleich nationaler Interessen. Diesen Kurs fährt die Bundesregierung. Und ich war ja selbst Teil der Bundesregierung. Ich habe an vielen Verhandlungen in Brüssel auch mitwirken dürfen. Und daher weiß ich sehr genau, der Kompromiss, meine Damen und Herren, der gehört dazu. Und dafür braucht man auch die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger zu Hause. Also, Schulterzucken bringt uns nicht weiter. Und Neutralität ist für ein Land unserer Größe auch keine praktische Option. Und moralisch ist sie es übrigens auch nicht. Punkt 2. Wirtschaft und soziale Medien suggerieren einen Wettbewerb um ein Maximum an Erlebnissen und Konsum. Immer weiter, immer höher, immer schneller. Welche Werte werden hier eigentlich propagiert? Mein Eindruck ist, vieles ist nur oberflächlich von Bedeutung, ebenso vieles sehr stark ego-bezogen. Dementsprechend erfolgt dann auch gerne die Selbstpräsentation im Internet nach dem Motto: Schau mal, wie großartig ich bin. Meine Frage dazu: Welchen Sinn hat das, wenn es nicht gerade auch noch ein zweifelhaftes Geschäftsmodell ist? Und möchten wir wirklich in einer Gesellschaft leben, in der der Wert eines Menschen an der Anzahl der Likes bemessen wird? Ich glaube nicht. Ich möchte hier einen Kontrapunkt setzen. Wenn ich gefragt werde, warum ich in die Politik gegangen bin, dann ist meine Antwort genauso klar und ehrlich. Ich wollte damals schlicht und ergreifend an Entscheidungen mitwirken in meiner Heimatgemeinde, in meinem Heimatlandkreis. Und glauben Sie mir, Landtag, Bundestag, Minister, Präsidentin, das war ganz, ganz weit weg und mit Sicherheit nicht das Ziel. Ich hatte schon damals Ideen und ich hatte auch Ziele, und das war eben, gemeinsam mit engagierten Mitstreitern etwas zu erreichen. Wir wollten im Ehrenamt gemeinsam etwas bewegen, etwas, das für möglichst alle oder zumindest für viele ein Fortschritt dann auch ist. Was ich sagen will: Politik ist ein schöpferischer Akt. Und er ist sinnstiftend, wenn er sich nicht allein auf Verhinderung konzentriert oder gar noch destruktiv ist. Man kann etwas wachsen sehen, dank der eigenen Mitwirkung. Und deshalb versuche ich, für Politik zu begeistern, und zwar für die Politik auf allen Ebenen und bei allen. Bei Jungen wie Älteren, bei Männern wie Frauen, aber ganz besonders, gebe ich zu, auch jetzt bei Frauen. Politik ist die Herstellung und Durchsetzung verbindlicher Regeln für das Allgemeinwesen. Und auch wenn es oftmals anstrengend ist, so ist es doch eine Erfüllung. Ich kann den Kreis der schöpferisch Tätigen aber auch noch weiterziehen. Er umschließt auch diejenigen, die sich auf den weiten Feldern des Ehrenamtes für andere einbringen. Ob das für die Schwächeren ist, etwa bei den Tafeln, ob es für den Nachwuchs ist, zum Beispiel beim Sportverein, oder ob es im Notfall ist bei all den Rettungskräften. Also nicht nur immer um sich selbst kreisen, sondern sich für die Mitmenschen einsetzen und sie mit einbeziehen. Und wenn es dann ein Kreis ist, darf er auch gerne ein Schutzschild sein für unsere Werte. Keine Frage, unsere Ehrenamtler sind die Kräfte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, und es bringt sie auch selber weiter, weg von allzu großer Ich-Bezogenheit. Ich meine, wer solche Werte lebt, der führt ein sinnhaftes, ja, ein sinnvolles Leben, und das hat auch Anerkennung verdient. Suchet der Stadt Bestes. Bayern geht es gut, aber nicht jedem Bayern geht es gut. Es gibt Armut und es gibt Bedürftigkeit. Das ist eine zentrale Aufgabe für unseren Staat und für die Zivilgesellschaft. Solidarität ist ein christlicher Grundwert und er wird bei uns auch mit Leben gefüllt. Ich meine, wir haben in Deutschland keinen Mangel an Sozialleistungen. Im Bundeshaushalt 2020 sind die höchsten Sozialausgaben in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Jeder dritte Euro geht in diesen Bereich. Und sicher, die allermeisten Hilfen und Zuschüsse sind richtig und wichtig. Zugleich müssen wir schon aufpassen, dass wir die Menschen nicht zum Objekt der staatlichen Fürsorge machen. Und dann drohen die Menschen, die Kontrolle auch über ihr eigenes Leben zu verlieren. Sie begeben sich in Abhängigkeit. Wir sollten denen helfen, die wollen und nicht können, und nicht, wir sollten nicht denen helfen, die könnten und nicht wollen. Was wir vor allem bieten müssen, das ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Erst wenn diese nicht mehr greift, ist ein Fragezeichen nicht mehr akzeptabel, dann sind die Gemeinschaft und vor allem der Staat in der Pflicht, und dann mit einem Ausrufezeichen. Meine Damen und Herren, im Jahr 2015 haben die Aufnahme von Flüchtlingen und daraufhin der Versuch, sie bei uns zu integrieren, eine neue politische Konfliktlinie aufgemacht. In dieser Frage ist das Land nach wie vor tief gespalten. Bayern ist das Land der gelingenden Integration, und das nicht erst seit heute, sondern über Jahrzehnte hinweg. Und wir dürfen da meines Erachtens zu Recht auch stolz drauf sein. Die Beiträge von Einheimischen und Zugereisten haben unser Land überhaupt zu dem gemacht, was es heute ist. Ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort mit einem bislang unerreichten Maß an Wohlstand und Lebensqualität. Wir sind weltoffen und gut beraten gewesen, Fremde bei uns niemals als Sozialkonkurrenz wahrzunehmen und Fremde niemals als Sozialkonkurrenz auch zu behandeln. Ich meine, daran sollten wir auch in Zukunft festhalten. Andere versuchen, die Konfliktlinie zwischen Arm und Reich neu zu ziehen, auch als Reaktion auf die Ergebnisse der Landtagswahlen im Osten. Plötzlich heben sie Vermögensteuer wieder auf die Agenda, plötzlich sollen Gutverdiener höhere Einkommensteuern entrichten, plötzlich soll auch die Grundsteuer der Umverteilung dienen. So musste man zumindest den Eindruck gewinnen. Ich bezweifle, ob das Befeuern von Neiddebatten die gewünschte Wirkung hat. Zumal das nur an der Oberfläche kratzt. Fest steht, und das hat sich auch bei den Landtagswahlen im Osten gezeigt, die Konfliktlinie verläuft eben weniger zwischen Arm und Reich. Die Konfliktlinie verläuft vielmehr entlang der demografischen Entwicklung, auch zwischen Stadt und Land. Es gibt ländliche Räume, die sind abgehängt. Es gibt keinen Laden im Ort, es gibt keinen Bus, der hinfährt, und es gibt auch keinen Arzt in Reichweite. Und dabei sind gerade eben diese ländlichen Räume die Seele von ganzen Regionen und brauchen auch die Zuwendung. Bayern hat sich nicht zuletzt genau deshalb mit seiner Heimatstrategie dieses zum Ziel gesetzt und es auch angegangen. Dass der Niedergang nicht Schicksal sein muss, deshalb haben die strukturschwachen Regionen Unterstützung verdient, allerdings nicht nur im Osten, sondern in ganz Deutschland. Politik fürs ganze Land zu machen, das muss die Devise sein, um den Zusammenhalt zu sichern. Suche der Stadt Bestes, denn wenn es ihr wohl geht, geht es auch euch wohl. Diese Vorgabe ist auch ein Appell an die Eigenverantwortung, ein im Christentum ganz wesentlicher Grundwert. Ich denke, er hat nichts an Aktualität eingebüßt. Denn wir müssen uns fragen, nimmt in unserer so getriebenen Stimmungsdemokratie die politische Beformung vielleicht nicht hin und wieder auch überhaupt? Der Ruf nach dem Staat ist schnell da und ist auch ziemlich laut. Was trauen wir den Menschen überhaupt noch zu? In der aufgeregten Debatte gibt es einen Hang zum politischen Aktivismus, oftmals ohne ein rechtes Maß an Verhältnismäßigkeit, oftmals ohne Bezug zur tatsächlichen Wirkung, die erzielt werden kann und oftmals auch ohne Vertrauen in die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Es muss auch mal erlaubt sein zu sagen, es ist niemand gezwungen, in den Urlaubsflieger zu steigen. Es ist auch niemand gezwungen, viel vom günstigsten Fleisch zu kaufen. Es ist auch niemand gezwungen, das immer noch größere Auto zu kaufen. Das wollte ich einfach nochmal festhalten, um hier auch Missverständnissen vorzubeugen. Manche wollen lenken, lenken, lenken und das mit Steuern. Es sind ja wieder eine ganze Reihe von Steuererhöhungen im Gespräch. Ich will nur anmerken, mal ganz abgesehen von der zweifelhaften Wirkung, sozial ist das zumeist nicht. Denn das ist immer auch gleichbedeutend mit einem Recht, sich frei zu kaufen. Vielleicht sollte manch einer, der alles teurer machen und einschränken will, sich einfach auch entsprechend seiner eigenen Forderungen an die Gesellschaft handeln. Freiwillig, dann wäre schon einiges gewonnen. Ich habe gar nichts gegen die Debatten. Sie sind wichtig, sie schaffen auch Aufmerksamkeit, machen unsere Entscheidungsgrundlagen breiter und stärker, auch das Bewusstsein. Und das begrüße ich ausdrücklich. Was ich weniger gut heiße, ist die Doppelmoral, die vielfach gelebt wird und die dann eine Einschränkung der persönlichen Freiheit leichthin in Kauf nimmt. Meine Damen und Herren, es waren vielleicht auch die 68er, die für die Freiheit gekämpft haben. Auch gegen Konventionen der Kirche. Sie haben mit ihrem Einsatz auch viel erreicht. Aber jetzt sind es oft dieselben Kräfte, die mit Verboten die Leute erziehen wollen. Jetzt kämpfen sie für die Beschneidung von Freiheit. Und da muss ich sagen, Bevormundung ist nicht Teil der christlichen Soziallehre. Die Freiheit ist ein wichtiger Teil der christlichen Soziallehre. Und daher werbe ich für ein Politikverständnis, das dieses auch konsequent umsetzt. Für mich heißt das Transparenz herstellen, Richtung weisen, am besten auch mit guten Anreizen und Bevormundung mit Hilfe von Verboten vermeiden. Daran habe ich mich selbst übrigens auch immer orientiert. Und es ist auch weiterhin meine feste Überzeugung, dass wir den Menschen etwas zutrauen sollen. Mir ist bewusst, dass wir damit den Menschen zugleich auch etwas abfordern. Und vielleicht müssten wir auch eine Freiheitskultur neu lernen. Aber mir ist die Persönlichkeitsbildung, die Schulung auf Werten basierend, allemal lieber als ein allmächtiger und bürokratischer Staat, der überall mitredet. Da bin ich ganz bei Montesquieu. Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Suchet der Stadt Bestes, denn wenn ihr es wohl geht, geht es auch euch wohl. Meine Damen und Herren, ich meine, wir müssen diese Suche ernsthaft angehen. Diesen Anspruch nehme ich vielen meiner Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Parteien auch wirklich ab. Sie tun das glaubwürdig und das in der Tiefe der Materie. Wenn ich aber diesen Anspruch nicht zugestehe, das sind die reinen Populisten mit einfachen Antworten bei komplexen Sachzusammenhängen. Sie sind Meister in der Stimmungsmache, aber Totalversager in der Politikgestaltung. Diese Leute haben gar nicht die Absicht, das Allgemeinwohl zu stärken. Sie sind monothematisch unterwegs und am Kompromiss nicht interessiert. Sie suchen nur nach der nächsten Schlagzeile, nach dem nächsten Aufreger und präsentieren oft Scheinlösungen. Es ist ihr Kalkül, sie bringen die anderen Parteien gegen sich auf, zwingen diese etwa auch in Regierungsbildungen zu ungewohnten Kompromissen und dahinter verblassen dann die Unterschiede zwischen diesen anderen Parteien. Damit sichern sie sich Aufmerksamkeit in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Wie ist darauf zu reagieren? Das ist sicher nicht leicht. Zunächst einmal, um das vorneweg auch klarzustellen, brauchen wir keine Parteien, die nur Angst machen. Wir brauchen Parteien, die Probleme erkennen die Probleme benennen, aber die Probleme auch lösen. Die AfD ist für jedermann erkennbar nicht so eine Partei. Aber sollten wir deshalb den Radikalen weniger Aufmerksamkeit zukommen lassen? Ich meine, wir sollten ganz genau hinschauen. Wir sollten uns nicht von denen vorführen lassen. Und wir sollten sie an ihren Worten und an ihren Taten messen. Und dabei sollten wir uns bewusst sein, dass auch Sprache Handlung ist. Ich werde hier als Präsidentin des Bayerischen Landtags weiter jeden Vorstoß gegen die geschriebenen und die ungeschriebenen Regeln zum Thema machen. Etwa wenn einem Opfer des Nationalsozialismus bei dem Gedenkakt im Landtag zur Befreiung von Auschwitz der Rücken zugewandt wird, in dem der Saal verlassen wird, und wenn man sich danach dann noch als eigentliches Opfer inszeniert, dann kann ich nur sagen, das ist für uns Deutsche der demokratische Lackmustest, wie halte ich es mit dem Nationalsozialismus. Sie waren übrigens ganz auf Linie mit Ihrem Vorsitzenden, der meint, Hitler und die Nazis seien nur ein Fliegenschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Ich bin der festen Überzeugung, mit dieser Wendung gegen die Opfer der NS-Zeit haben sie sich selbst geschadet. Diesmal ist die Rechnung nicht aufgegangen. Und ich werde nicht müde, daran zu erinnern, genauso wie an all die anderen unwürdigen Auftritte, die es im Parlament in jüngster Vergangenheit gegeben hat. Ich bin sehr dafür, hier nachzuhacken, die Spitze auch zu konfrontieren, auch jeden Einzelnen. Das Denkmal für die ermordeten Juden in Berlin, ist das ein Denkmal der Schande? Was meinen Sie dazu? Schweigen ist dann auch Zustimmung. Und genauso wenig dürfen wir da ein Herumeiern tolerieren. Nageln wir sie konkret fest. Was können wir noch tun? Ich rate unsererseits dringend von allzu großer Vereinfachung ab. Wenig hilfreich ist es, wenn wir unter den anderen Parteien so tun, als hätten wir eine Arbeitsteilung. Die einen sind fürs Klima, die anderen für die Arbeit, die einen sind für die Zuwanderung, die anderen für die Sicherheit. Ich bin nach wie vor eine große Anhängerin des Konzepts der Volkspartei. Denn es ist hoffentlich nicht nur ihre historische Leistung, Mittelpositionen zwischen den Konfliktlinien auch überhaupt zu finden. Sie haben in zum Teil sehr harten Auseinandersetzungen die Menschen versöhnt, über den Weg des Kompromisses. Und das ist in der Gegenwart wichtiger denn je. Wie soll denn eine offene, eine pluralistische Gesellschaft anders regiert werden? Also auch wenn es nicht den Anforderungen der Empörungskultur entspricht, lassen wir uns den Kompromiss bitte nicht madig machen. Parteien müssen Kompromisse machen. Politik heißt Kompromiss. Und da bitte ich auch um Verständnis. Welche Folgen hat das, wenn Menschen sagen, die Partei vertritt jetzt nicht zu 100% meine eigene Meinung, also wechsle ich einfach zu einer Protestpartei? Was kommt daraus? Noch mehr Parteien im Parlament, noch mehr Unübersichtlichkeit, noch längere Entscheidungsfindungen und noch mehr Kompromisse. Und damit schickt der Wähler uns auch wiederum in einen Teufelskreis. Wir Politiker, damit es nicht falsch verstanden wird, akzeptieren das Wählervotum ohne Wenn und Aber, das ist auch Kern unserer Demokratie. Zugleich sollte sich der Wähler aber auch seiner Verantwortung bewusst sein. Nächster Punkt. Achten wir auf unsere Sprache. Das ist mir besonders wichtig, gerade als Parlamentspräsidentin. Denn was von Abgeordneten geäußert wird, das setzt sich tausendfach fort, wird zugespitzt und gesteigert, vor allem auch im Internet. Und das muss man wissen. Und damit muss man auch verantwortungsvoll umgehen. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Und ich warne davor, dass geistige Brandstifter auch immer wieder willige Vollstrecker finden werden. Der versuchte Terroranschlag von Halle begründet mit einem erschreckenden Manifest. Es ist ein deutlicher Beleg von der sprachlichen Verächtlichmachung bis zur wahnsinnigen Tat ist heute eben kein weiter Weg mehr. Wer also seine Verantwortung ernst nimmt, der verharmlost nicht, der leugnet nicht Tatsachen und der agiert auch nicht bewusst doppeldeutig. Wer seine Verantwortung ernst nimmt, schürt nicht das Feuer. Oder wenn man die Leute auf den Baum hochjagt, muss man auch sehen, wie man sie wieder herunterbekommt. Meine Damen und Herren, natürlich sind Politiker fehlbar. Es gehört deshalb zur politischen Klugheit dazu, auch Demut an den Tag zu legen. Für mich ist es sogar ein hohes moralisches Gebot unserer Demokratie, dass Entscheidungen auch rückholbar sind. Ist man also nicht immer der Lauteste? Behauptet man nicht immer, das Patentrezept zu haben, dann wird sicher manches auch in der Hinsicht verziehen. Was aber allesamt nicht verzeihen sollten, das sind gnadenlose Verkürzung und bewusste Verfälschung. Das ist das Handwerkszeug von Populisten. Demokratie braucht Differenzierung und es braucht vor allem die Suche nach der Wahrheit. Meine Damen und Herren, Herr Hahn hat meine Vita schon aufgelistet, was er nicht wusste oder wissen konnte. Heute genau auf den Tag, vor 25 Jahren, habe ich an meiner ersten Plenarsitzung teilgenommen, als damals jüngste Abgeordnete gemeinsam mit unserem Ministerpräsidenten. Ein Vierteljahrhundert parlamentarischer Debatten liegt deshalb hinter mir. Ich habe wirklich sehr viele Superlative gehört, auch viele Zuspitzungen ertragen und vielleicht auch in mancher Auseinandersetzung selbst etwas vereinfachend gewirkt. Auf der Basis meiner Erlebniswelt will ich aber sagen, ja, wir haben eine Stärkung der politischen Ränder und der Extreme. Ja, wir haben gesellschaftliche Probleme, die wir auch lösen müssen. Aber die oftmals postulierte Endzeitstimmung kann ich nicht teilen. Ich rate zu mehr Reflexion und zu weniger Panikmache. Handeln wir, aber verlieren wir bitte nicht Maß und Mitte. Wenn wir Deutschen wirklich eine Verliebtheit ins Extreme haben, so wie man uns immer wieder attestiert, dann ist es vielleicht Zeit, sich auch zu entlieben. Suchet der Stadt Bestes, denn wenn es ihr wohl geht, geht es auch euch wohl. Das sagt Jeremia. Ich meine, er hat recht. Es kostet Zeit, es kostet Geduld, es kostet auch Geld und es kostet Kraft. Und am Ende bekommt nicht jeder, was er ursprünglich vielleicht gewollt hat. Aber er kann, zumindest in den allermeisten Fällen, ganz gut damit leben. Also, es lohnt sich, unseren Einsatz fortzusetzen. Es geht um viel. Es geht um den besten Staat, den wir jemals hatten. Vielen Dank.